Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Gehen Sie zurück in Ihre Kreisverbände und sagen Sie voller Stolz, man kann wieder mit der Freien Demokratischen Partei rechnen. Liebe Leute, wir sind wieder da.
2,7%, das ist also schon unterhalb des Existenzminimums.
Das ist jetzt natürlich eine Niederlage.
Ein bitteres Ergebnis. Umso trauriger, wenn man dann in den letzten 10 Tagen vor der Wahl eine Chance auf Erfolg selber auch ein Stück weit zunichte gemacht hat.
Die Krise der FDP ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, ne? Und ist das ganze letzte Jahr fortgeschritten.
Das, was wir da erleben, ist die Implosion einer Partei, die wir in dieser Geschwindigkeit und dieser Radikalität in den letzten Jahrzehnten wohl nie gesehen haben.
Wer glaubt, dass die FDP besser dastünde, wenn Guido Westerwelle nicht mehr Außenminister wäre, der ist ziemlich naiv.
Die Leute sind dann mehr verwirrt, als dass sie auf einmal sagen, wow, die FDP ist eine Anti-Atom-Partei geworden. Das glaubt uns doch kein Mensch.
Und eine Partei, die sich von außen sagen lässt, wer ihr Führungspersonal ist, die hat bei den Menschen auch nichts mehr zu suchen. Denn entweder wir entscheiden das selbst oder aber wir verschwinden von der politischen Bühne.
Und deswegen schließe ich, der die Sache regelt, das bin ich, jetzt nicht mehr.
Es war eine ganz tolle Zeit.
Ich bedanke mich für dieses langjährige Vertrauen.
Und das heißt, glaube ich, bei Politikern und bei Schauspielern, dass sie dann gehen müssen, solange das Publikum noch klatscht und nicht rausgetragen werden sollten.
Na dann, gute Reise. Fast 3%. Diese Übersetzung des Kürzels FDP ist schon alt. Sie stammt aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die FDP eine politische Kehrtwende vollzogen hatte und danach von den Wählern erst einmal abgestraft wurde. Im Bund ist die FDP damals aber immer an der Regierung beteiligt gewesen. Da ist sie geblieben. Das ist sie derzeit auch noch. Der Zustand der Partei nach dem jüngsten Wahldebakel lässt allerdings wenig Besserung erhoffen. FDP fast 3%. Der alte Spruch hat wieder Gültigkeit erlangt und das nach den historisch besten Wahlergebnissen der deutschen Liberalen seit der Nachkriegszeit. Jetzt 2,7% und raus aus dem 4. Landesparlament. FDP fast 3%. Deutschland ohne Liberale. Müssen wir uns darauf einrichten? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen im Tag in HR2 Kultur. Und was würde das bedeuten, wenn die FDP in diesem Land keine nennenswerte Rolle mehr spielen würde? Um das zu wissen, müsste man natürlich wissen, welche sie denn derzeit noch spielt und wofür sie steht. Wofür zum Beispiel steht der neue FDP-Vorsitzende Philipp Rösler? Auf diese Frage kann ich keine vernünftige Antwort geben, hat Wolfgang Kubicki gesagt, als er gefragt wurde, wofür Philipp Rösler politisch stehe. Wolfgang Kubicki ist immerhin der FDP-Fraktionschef von Schleswig-Holstein, wo die FDP 2009 ein fast so gutes Ergebnis erzielt hatte wie in Hessen. Also, wofür steht die FDP und was macht sie da, wo sie steht, wo sie noch steht? Fangen wir mit der Basis an in Hessen, da wo die FDP ihr allerbestes Wahlergebnis eingefahren hatte, 16,2%, aber das war, wie gesagt, 2009. Und heute, am Tag nach der Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern, Silja Tietz war in Wiesbaden bei der FDP-Basis.
Für die Liberalen vom Ortsverband Biebrich-Schierstein waren die letzten 3 Jahre ein unvorstellbares Auf und Ab. Erst die riesigen Erfolge bei den Landtags- und Bundestagswahlen, dann der Absturz bei den Kommunalwahlen im Frühjahr und jetzt auch noch die Pleite im fernen Mecklenburg-Vorpommern. Beim Stammtisch im Schloss Biebrich ist die Enttäuschung nach dem Wahlabend am Sonntag groß.
Ich war traurig, bestürzt und auch geschockt, weil wir im Grunde genommen nicht mit so einem Ergebnis rechnen mussten. Also 2,7%, das ist also schon unterhalb des Existenzminimums und da steht eine Partei vor großen Herausforderungen.
Bei jeder Wahl kämpfen Hannelore Milch und ihre Parteikollegen für die FDP, versuchen in unzähligen Gesprächen am Parteistand Wähler zu gewinnen. Die Parteispitze aber, findet etwa Norman Gabler, macht ihnen diese Basisarbeit zurzeit schwer.
Einfach maßlos verärgert, gerade vor dem Hintergrund, dass wir gerade 2 Wochen vorher eine Personaldiskussion angefangen haben. Das war eigentlich völlig klar, dass sowas nicht ungestraft bleiben kann. Insofern war ich maßlos enttäuscht und verärgert über das, was eben in Berlin passiert ist. Es ist einfach die Gesamtkonstellation, die da einfach im Augenblick nicht stimmt und die es uns hier vor Ort natürlich auch sehr, sehr schwer macht und den Kollegen natürlich in Mecklenburg-Vorpommern auch.
An Diskussionen über die Parteispitze will sich die Parteibasis Basis an diesem Abend darum nicht beteiligen. Hannelore Milch und Michael Spruch etwa wollen lieber darüber reden, was ihrer Ansicht nach lange zu kurz gekommen ist. Die vielen FDP-Themen, die zwar im Wahlprogramm stehen, aber von denen zu selten die Rede sei.
Wir sollten weder Personaldebatten führen, noch in tiefe Traurigkeit versinken, sondern uns aufraffen und uns konzentrieren auf die ursprünglich liberalen Themen, ja, Wirtschaftspolitik, Bildung, Bürgerrechte etc. Es ließe sich noch mehr dazu sagen, was mich natürlich auch noch besonders ärgert, dass wir eigentlich die Ökopartei sind, nicht die Grünen.
Ausschließlich auf das Thema Steuern sich zu kaprizieren, damit erreiche ich nicht jeden. Ich glaube nicht, dass wir 70-80% erreichen könnten. Dafür ist dieser liberale Grundgedanke vielleicht manchen etwas zu frei. Aber trotzdem brauche ich Themen, die jeden berühren.
Damit die FDP mit diesen Themen überzeugen kann, müssen Ergebnisse und Erfolge her. Das ist die Forderung an die FDP-Spitze in der Bundesregierung.
Wir erinnern uns noch keine 120 Tage her, als unser aktueller Vorsitzender gesagt hat, wir liefern. Und wir haben nicht geliefert, muss man einfach sagen. Aber wir haben es einfach nicht hingekriegt in Berlin. Wir hatten unglaublich viele Wähler, die zum ersten Mal die FDP gewählt haben, weil sie uns einfach, auch uns, weil sie uns kennen möglicherweise vor Ort, eben auch einfach vertraut haben und gedacht haben, okay, wir machen das jetzt, was wir auch sagen. Aber wir konnten einfach viel nicht umsetzen. Die Gründe dafür, die liegen in Berlin, die liegen nicht bei uns hier in Wiesbaden.
Für die Parteimitglieder im Ortsverband Biebrich-Schierstein ist das der Weg aus der liberalen Wahlmisere. Die FDP-Fraktion in Berlin soll zeigen, dass sie als Regierungspartei etwas erreichen kann. Vielleicht wäre es für die Basis in Wiesbaden dann auch in Zukunft wieder leichter, Wähler zu gewinnen.
Stimmungstief bei der FDP auch in der Hochburg Hessen. Wie ist die FDP dahin gekommen, wo sie sich derzeit befindet und wie wird sie von den Wählern in Deutschland eingeschätzt? Das ist wieder die Frage, die wir am Anfang hatten. Wofür steht sie? Jörg Schönborn, Fernsehchefredakteur des WDR und der ARD, Experte für Wahlergebnisse und Wählerwanderungen. Guten Tag.
Ja, guten Tag nach Frankfurt.
Wolfgang Kubicki, ich habe ihn am Anfang schon zitiert, FDP-Fraktionschef im Landtag in Kiel, hat gesagt, er wisse nicht, wofür sein Parteivorsitzender Rösler stehe. Bei der Analyse der letzten Landtagswahlen, inklusive der jüngsten in Mecklenburg-Vorpommern, was haben die FDP-Wähler gesagt, wofür ihre Wahlpartei stünde?
Ja, zunächst mal ist die Gruppe ja verschwindend gering. Es ist ja demoskopisch gar nicht mehr so einfach, FDP-Wähler zu finden. Und selbst die haben ziemlichen Verdruss, so wie gerade in ihrem Beitrag aus Wiesbaden ja auch zu hören. Das ist die Kernfrage, die sich auch der erweiterte Kreis der FDP-Wähler stellt. Wofür steht die Partei? Und es reicht ihnen ganz offensichtlich nicht aus, dass das allein das Thema Steuern ist.
Und dass da jetzt nicht geliefert wurde, ist dann auch nicht mehr so wichtig?
Es ist im Grunde so, dass viele FDP-Wähler 2009 bei der Bundestagswahl, als es diesen wirklich grandiosen Erfolg von fast 15% gab, gar nicht die Vorstellung hatten, dass in Steuerfragen wirklich geliefert werden müsste. Ich erinnere mich gut an unsere Befragungen damals, bei denen schon die Hälfte der FDP-Anhänger im September 2009 der Ansicht war, das ist unrealistisch, was da an Steuersenkungen von unserer eigenen Partei gefordert wird. Das lässt sich gar nicht finanzieren. Und wenn wir uns überlegen, was sich seither in Sachen Finanz- und Schuldenkrise getan hat, wie belastet die öffentlichen Haushalte sind, dann ist diese Erwartung immer geringer geworden. Im Gegenteil, die meisten Menschen sorgen sich heute eher um das Wohlergehen des Staates als um das eigene Portemonnaie, so absurd es klingt.
Es gibt ja Umfragen aus jüngerer Zeit, die haben Sie wahrscheinlich eben im Hinterkopf gehabt, wo gesagt wird, nein, wir wollen gar keine Steuersenkungen haben, wir, die Wähler oder die Mehrheit der Wähler. Damals, als die FDP gewählt wurde mit diesen 14,6% bei der Bundestagswahl 2009, da hat sie sich aber in die Brust geworfen und gesagt, unser Programm ist Steuersenkung und wir werden Steuersenkungen schaffen. War das damals schon falsch?
Es war zumindest eine Zuspitzung und eine Verkürzung, die damals bereits ja ein bisschen ihrer Endzeit entgegenging. Wir erinnern uns, dass die Finanzkrise Ende 2008 den Anfang nahm, 2009 die Sorge vor einem Wirtschaftsabschwung immer noch sehr groß war. Das ging ja dann alles sehr viel besser, als wir erwartet hatten. Aber im Grunde passte das schon damals nicht mehr in die Zeit. Das haben die Wähler anderer Parteien sicherlich sehr viel früher erkannt. Aber das entscheidende Motiv, die FDP zu wählen, war damals nicht das Steuerversprechen, es war der Wunsch nach einer kleinen Koalition. Auch diejenigen, die sich heute nicht mehr erinnern können, dass sie FDP gewählt haben, haben es getan, weil sie Union und FDP in der Regierung und auch weil sie Guido Westerwelle als Außenminister wollten.
Also weil sie aber auch diesen großen Tanker da aus großer Koalition weghaben wollten.
Weil sie das Gefühl hatten, dass Union und FDP in schwierigen Zeiten, wenn wirtschafts-, weltpolitisch alles ins Wanken gerät, dass sie sichere Anker sind, dass man diesen Parteien das Land in schwierigen Zeiten anvertrauen kann. Das war die Überzeugung, gerade auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. Und deswegen war die Enttäuschung dann ja so groß, als mit Beginn der Koalitionsverhandlungen diese Parteien, die also vertrauenswürdig galten, nur miteinander gestritten haben.
Das war der große Streit, aber wir haben ja, auch wenn das jetzt nicht das Verdienst der Politik ist oder wäre, wir sind ja bis jetzt zumindest ganz gut durch die Krise durchgekommen und sollen der Zahlmeister sein für die, die nicht so gut durchgekommen sind. Da könnte man sich doch eigentlich auf die Schulter klopfen und könnte sagen, so, wir haben Erfolg, wir haben alles richtig gemacht.
Die meisten Menschen im Land sehen das anders. Die Sorge ist da, dass das dicke Ende der Krise noch kommt, dass wir im Moment für Banken, für andere Länder Schulden auftürmen, die unsere Kinder nie abbezahlen können. Und vor allen Dingen ist das Gefühl, dass es keinen klaren Kurs gibt im Umgang mit dieser Krise, weder innerhalb der Bundesregierung, wo unterschiedliche Vertreter Unterschiedliches sagen, aber auch nicht bei den Spitzen ganz oben, auch nicht bei der Kanzlerin. Insofern ist der relativ gute Verlauf der Krise, was das Wirtschaftswachstum angeht, ein völlig anderes Bild als das, was die Menschen an Zukunftssorgen empfinden.
Mhm. Nun hat Generalsekretär Lindner gestern nach der verlorenen Wahl in Mecklenburg-Vorpommern als Reaktion auf diesen Einbruch unter 3% in der Wählergunst gesagt, wir wollen eine Brot- und Butterpolitik machen. Was will er damit sagen? Haben Sie eine Ahnung?
Ja, möglicherweise meint er damit, wir wollen solider werden. Das ist ja, glaube ich, das Kernproblem, wenn man Vertrauen verliert, dass man es nur aufbauen kann, wenn man realistische Versprechungen macht. Wenn es eine Rückbesinnung, wie eben auch mal in Stimmen der Mitglieder gefordert, auf liberale Themen ist, auf Wirtschaftskompetenz, auf Bildungspolitik, dann glaube ich, ist es klug, denn so schwierig es ist, mit belasteten Persönlichkeiten an der Spitze Politik zu machen, die FDP wird nur neue Wähler finden, wenn es inhaltliche Begründungen dafür gibt. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, die FDP war jahrzehntelang eine Funktionspartei, eine Partei, die von vielen gewählt wurde, weil sie einer anderen zum Regieren half, weil sie einer anderen beim Regieren auf die Finger guckte. Das war 2009 das zentrale Motiv. Viele auch, die eigentlich bei der Union zu Hause sind, die FDP als Kontrolleur gesehen haben, als Controller. Und diese Funktion gibt es nicht mehr. Wir haben strukturell nicht mehr die Möglichkeit, dass Schwarz und Gelb in den meisten Ländern regieren. Und deswegen geht es für die FDP nur über ein neues inhaltliches Konzept.
Die FDP in der Krise. Jörg Schönborn, der ARD-Experte für Wahlergebnisse und Wählerwanderung. Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Fast 3% FDP, so haben wir das übersetzt mit einem alten Spruch aus den 80er Jahren. Was folgt daraus? Deutschland ohne Liberale? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen im Tag bei HR2 Kultur.
Wenn andere Fortunens Schiff gekapert, mit meinen Versuchen hat's immer gehapert. Auf halbem Weg, auf der Enterbrücke, glitt immer ich aus. War's Schicksalstücke? War's irgendein großes Unterlassen? Ein falsches, die Sach am Schopfe fassen? War's Schwachsein in den vier Elementen? In Wissen, Ordnung, Fleiß und Talenten? Oder war's, ach, such nicht so weit, was mir fehlte, war Sinn für Feierlichkeit. Ich blicke zurück, Gott sei gesegnet, wem bin ich nicht alles im Leben begegnet? Machthabern aller Arten und Grade, vom Hof, von der Börse, von der Parade. Damens mit und ohne Schnitzer, Portiers, Hauswirte, Hausbesitzer. Ich konnte mich allen bequem bequemen, aber feierlich konnte ich sie nicht nehmen. Das rächt sich schließlich bei den Leuten. Ein jeder möchte was Rechts bedeuten. Und steht mal was in Sicht oder Frage, so sagt ein Reskript am nächsten Tage, nach bestem Wissen und Gewissen, er lässt doch den rechten Ernst vermissen. Alle Dinge sind ihm immer nur Schein. Er ist ein Fremdling, er passt nicht hinein. Und ob das Feierlichste geschehe, er sagt von jedem nur Fa il re.
Fa il re, was aber macht den König, der schöne Schein womöglich, das lässt Fontane offen in seinem Gedicht, was mir fehlte. Uns fehlt demnächst vielleicht eine liberale Partei in Deutschland. FDP, fast 3%, Deutschland ohne Liberale, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Professor Daniel Körfer, Historiker am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Lassen Sie uns mal ganz weit zurückschauen in die Geschichte, um zu erkennen, woher die Liberalen eigentlich kommen, die wir in Zukunft vielleicht vermissen könnten. Was eigentlich ist politischer Liberalismus und woher stammt er?
Also das ist natürlich ein weites Feld. Ursprünglich stammt der Liberalismus aus einer Zeit, als der Staat mächtig war und ein König an der Spitze und ein Polizeidirektor jeden verhaften konnte. Also aus dem 17., 18. Jahrhundert, als der Staat sozusagen sehr übergriffig werden konnte, ohne dass ihm jemand auf die Finger klopft.
Da war der Freiheitswille groß.
Richtig. Also deshalb ist auch die erste liberale Partei, die wir in Deutschland haben im 19. Jahrhundert, die Fortschrittspartei, die so um 1860, 61 etabliert wird und die in Preußen jedenfalls eine große Rolle spielt und eine sehr machtvolle Bewegung ist gegen den Bismarck-Trend sozusagen zur Herrschaft von oben.
Die hat dann sozusagen das Parlament versucht zu stärken.
Richtig. Und sie wird sich dann auch eben spalten. Sie wird sich sehr schnell über diesen Streit mit Bismarck spalten in eine Deutsche Volkspartei und die Nationalliberale Partei. Damit haben wir eigentlich schon die zwei Flügel, die die FDP immer als seltsamer Engel durch die Gegend tragen. Der nationalliberale Flügel wird auf Bismarcks Kurs einschwenken und die sozusagen Verfassungsbrüche von Bismarck, der eine Armee ja ohne Geld des Parlaments, es geht immer um Geld, bis heute aufbaut.
Das ist wie in der Euro-Debatte.
Ja, genau. Das wird uns noch eine ganze Weile begegnen. Die werden das absegnen. Und die andere Seite, die sozusagen die Deutsche Volkspartei-Seite, wird das weiterhin bekämpfen, wird ins Oppositionslager zu Bismarck gehen und auch Bismarck nach der Reichsgründung kritischer sehen als die Nationalliberalen. Also,
gut, darauf haben die Liberalen, zumindest ihr einer Teil, damals geachtet. Der Liberalismus setzt sich aber aus verschiedenen Strömungen zusammen. Da gibt es einen, der für das Parlament, also die Verfassung, die Einhaltung der Verfassung, Verfassungsliberalismus steht. Da gibt es einen, der für Bürgerrechte steht. Da gibt es einen, der für Individualismus steht. Also der Liberalismus ist ja ein Kind der Aufklärung, Sie hatten es am Anfang erwähnt. Und dann gibt es den Sozialliberalismus.
Ja, aber der Sozialliberalismus kommt natürlich später. Wir sind also völlig richtig, der Verfassungsliberalismus ist eine Wurzel, der sozusagen die Freiheit des Individuums betont, vor Willkür schützen will, die Allmacht des Staates eingrenzen, Hobbes, Locke und sowas aufgreifend. Und dann haben wir den Wirtschaftsliberalismus, der Privateigentum, Vertragsfreiheit, Kartelle bekämpft, so weiter, offene Märkte möchte, Deregulierung schon im 19. Jahrhundert propagiert.
Also der Marktliberalismus, der sagt, allen ist gedient, wenn jeder sich um sich selber kümmert.
Richtig. Und das ist eigentlich also ganz interessant, denn Eugen Richter, einer der wichtigsten Liberalen des 19. Jahrhunderts, hat ein Buch geschrieben, das vielleicht Westerwelle kennt. Das heißt Sozialdemokratische Zukunftsbilder, frei nach August Bebel. Und das ist ein Buch, wo Richter, dieser Liberale, der auch Ludwig Erhards Vater sehr beeinflusst hat, eben erzählt, wie gefährlich ein sozialdemokratischer Staat werden könnte, weil Bespitzelung zwangsläufig die Folge wäre und alle ihre Konten offenlegen müssten. Das ist ein ganz modernes Buch. Ist eigentlich seltsam, was so im 19. Jahrhundert schon alles uns begegnet. Die Stasi hat er da praktisch vorweggenommen, eben weil er sagt, Sozialismus ohne Kontrolle und ohne sozusagen bis in die Banknoten hineingucken, gibt's nicht.
Also das ist dieser Freiheitswille, der verschiedene Ursprünge hat und dann eben bis auf den Markt und dessen Nichtkontrolle durchschlägt.
Richtig. Wobei wir, also ein anderer wichtiger Liberaler, Bamberger, Ludwig Bamberger, dem verdanken wir die Mark und den Goldstandard und die einheitliche Währung im Deutschen Reich. Also das Geld hat die Liberalen schon immer interessiert und schon immer begleitet bis heute.
Ihre Klientel auch? Also die Sie damals in der Weimarer Republik zum Beispiel dann gewählt haben?
Ja, natürlich. Das ist eine klassische eigentlich Mittelstandspartei, die Partei der kleineren Unternehmer, Händler, Leute. In der Weimarer Republik war sie ja dann auch gespalten, blieb gespalten in die DDP, Deutsche Demokraten, um Friedrich Naumann oder Hugo Preuß und die DVP, Volkspartei Stresemann. Ich meine, Stresemann ist Westerwelles Urahn, weil das der Vater aller liberalen Außenminister ist. Aber leider hat der Urenkel von dem wenig gelernt.
Dann, Sie hatten eben von der Zersplitterung in den verschiedenen Parteien noch geredet, dann ist die FDP die erste Partei in Deutschland, die liberalen Strömungen alle auf sich vereint hat?
Ja, die FDP ist in der Tat eine Neuschöpfung, die diese Flügel zusammengebracht hat. Diese Flügel, die allerdings unter Hitler, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, oder vor Hitler 1932 total marginalisiert waren. Der Liberalismus geht mit Hitler eigentlich unter, der gesplitterte Liberalismus in der Deutschen Staatspartei. Da sind zwei, drei Leute drin, unter anderem auch Heuss, der dem Ermächtigungsgesetz zustimmt. Und unter diesem Schock, diesem Trauma der totalen Zersplitterung finden sie sich eben dann in Heppenheim nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen und es gibt eine einheitliche liberale Partei, die immer wieder von Zersplitterung und Abspaltung bedroht ist, aber es eigentlich geschafft hat, bis heute, wenn sie denn der Wähler noch will, aber als einheitliche Partei zu überleben.
Danke an dieser Stelle, Professor Daniel Körfer, Historiker am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Und wir machen genau da weiter, wo wir eben angekommen sind, nämlich bei der Gründung der FDP, der ersten Partei auf deutschem Boden. Die marktliberale Bürgerrechtler und damals auch noch sozialliberale und nationalliberale zusammenbrachte. Und was dann passierte, das ruft uns Herwig Katzer in Erinnerung.
3 Jahre nach Krieg und Zusammenbruch wird in einer schummrigen Kneipe in Heppenheim eine neue liberale Partei aus der Taufe gehoben.
Der totgesagte Liberalismus hat sich munter auf den Marsch gemacht, weil das Wissen um den Wert der menschlichen Freiheit schließlich ein unverlierbares Gut ist.
Die FDP unter Vorsitz von Theodor Heuss versteht sich von Beginn an als politische Alternative. Der Kurs der neuen Liberalen: antiklerikal, fortschrittlich, wirtschaftsfreundlich.
Nur dort, wo freie Entfaltung von Geschick und Erfahrung in der eigenen Verantwortung des Wirtschaffenden lebendig bleibt, wächst das Sozialprodukt, dessen Wachsen mit eine Voraussetzung ist, dass die Schwachen, Kranken, Alten, die Kriegsopfer und die Arbeitslosen mitgetragen werden können.
Diesem Programm können bei der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag 1949 fast 12% der Wähler etwas abgewinnen. Auf Anhieb landet die FDP im ersten Kabinett unter Kanzler Konrad Adenauer. Den bequemen Platz auf der Regierungsbank betrachten die Liberalen künftig als natürlichen Lebensraum.
Nach meinem persönlichen Gefühl ist eine liberale Partei eine konstruktive, eine positive, hat viel mehr Wirkungsmöglichkeit in der Regierung und die Rolle der Opposition ist ihr nicht so auf den Leib geschrieben.
Mit anderen Worten: Opposition ist Mist, findet Thomas Dehler, FDP-Chef von 1954 bis 1957. Dem Motto versucht die Partei stets treu zu bleiben, mit wechselndem Erfolg. 1956 kommt es zum Bruch der Koalition und zum Eklat. Die FDP-Minister treten zwar aus ihrer Partei aus, bleiben aber im Amt. Ein Jahr später holt Adenauer bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit. Die nächsten Wahlen muss die FDP aus der Opposition bestreiten.
Also, diesmal FDP.
Vor der Bundestagswahl 1961 schließen die Liberalen eine neue Koalition unter Adenauer kategorisch aus. Nach der Wahl knickt die FDP ein, wählt Adenauer zum Kanzler und muss künftig mit dem Etikett der Umfallerpartei leben. 1965 steigt die FDP noch einmal mit der CDU ins Boot, diesmal unter Kanzler Ludwig Erhard, dessen wirtschaftsfreundliche Politik den Liberalen liegt. Dennoch zerbricht die Koalitionsregierung schon ein Jahr später. Zähneknirschend geht die FDP in die Opposition und macht Platz für die erste große Koalition von CDU, CSU und SPD. Bei den nächsten Wahlen zeigen sich die Liberalen entschlossen, ihren vermeintlich angestammten Platz auf der Regierungsbank zurückzuerobern.
Fort mit der großen Koalition. Schaffen Sie den politischen Schrott aus dem Land.
1968 wird Walter Scheel neuer FDP-Chef. Die Partei rückt nach links. Unter Willy Brandt formiert sich die erste sozialliberale Koalition. Die FDP meldet sich als Regierungspartei zurück und stellt sich mutig hinter Brandts neue Ostpolitik.
Diese Regierung hat sich geschichtlich allein schon dadurch gerechtfertigt, dass sie mit ihrer knappen Mehrheit das geschaffen hat, was andere mit ihren großen Mehrheiten nicht erreichen wollten oder konnten. Unser Volk über seine Tabuschwellen hinwegzuführen.
Die Position als Zünglein an der Waage kostet die FDP bis zur Neige aus. Über 40 Jahre sitzt sie mit in der Regierung der einen oder anderen Couleur und hat damit länger Regierungsverantwortung als jede andere Partei im Bund. Das Image der Umfallerpartei ficht sie dabei nicht an, wie die letzte große Wolte 1982 zeigt. Damals lief sie mitten in der Legislaturperiode von der SPD zur Union über. Und Bundeskanzler Helmut Schmidt rief ihr und ihrem Parteichef nach.
Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen.
Aber immer fleißig FDP gewählt haben die Bürger dann meistens doch. Herwig Katzer hat uns die Geschichte der FDP in Erinnerung gebracht und am Telefon Professor Eberhard Holtmann, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man das jetzt so nochmal Revue passieren lässt, was wir da eben gehört haben, da hat sich eine Partei zum ersten Mal zusammengetan aus allen liberalen Flügeln und hat eine liberale Sammelpartei sozusagen gemacht, die FDP 1948. Dann hat sie mit der Wende Scheel-Mende 1968 den nationalliberalen Flügel abgetrennt und mit der Bonner Wende 1982 den sozialliberalen Flügel abgetrennt. Und wenn man das dann bis heute weiter anschaut, dann sieht das so aus, als würde das immer enger mit der FDP, was das Programm und was die Flügel angeht. Ist das so?
Nun, die heutige Schwäche der FDP ist in der Tat der vorläufige Endpunkt längerfristiger Entwicklungen, die aber nur zum Teil hausgemacht, das heißt auf parteiinterne Klärungs- oder Konfliktlagen der FDP zurückgeführt werden konnten. Da ist ja zum einen die gewandelte Funktion der FDP im Parteiensystem. Bis zum Aufsteigen der Grünen, sichtbar in dem Bundestagseinzug 1983, haben die Parteienforscher von dem sogenannten Zweieinhalb-Parteien-System in Deutschland gesprochen. Das heißt, die FDP hatte ein Alleinstellungsmerkmal als sogenannte Funktions- oder Scharnierpartei. Sie konnte sich, da absolute Mehrheiten in der Bundesrepublik mit der erwähnten Ausnahme von 1957 für die Unionsparteien eine Ausnahme geblieben sind, sie konnte sich also darauf verlassen, dass sie von je einer der großen Parteien für die Regierungsbildung benötigt worden ist. Und das hat ja auch eine gewisse Solidität im Parteiensystem verschafft. Hinzu kommt...
Und auch viel Erfahrung natürlich. Die Politiker hatten dann auch viel Regierungserfahrung.
Ja, genau. Und das hat auch nebenbei gesagt dazu geführt, dass diese aus unterschiedlichen Strömungen, nationalliberalen, wirtschaftsliberalen und sozialliberalen oder linksliberalen zusammengesetzte Mittelpartei, dann unter dem Druck, aber auch unter dem Erfolgserlebnis der Mitregierung nicht in Flügelkämpfe abgeglitten ist. Nun kommt noch ein weiteres hinzu. Wenn wir in dem Spektrum, im Spannungsfeld eines durch Wettbewerbsbeziehungen geprägten Parteiensystems bleiben, mit dem Aufstieg der Bündnisgrünen verlor die Partei, die FDP, dann nicht nur dieses Alleinstellungsmerkmal, weil ja die Bündnisgrünen auf lange Sicht jedenfalls dann auch sich ihrerseits als möglicher Mehrheitsbeschaffer ins Spiel brachten, sondern das hat auch jetzt eine inhaltliche Komponente, denn die FDP hat in dem Maße, wie die Bündnisgrünen sich festgesetzt haben, zumal auch als Partei im Bund auf der bundespolitischen Ebene, doch ihre Themenführerschaft als Bürgerrechtspartei Zug um Zug an die Grünen verloren. Mhm. Das heißt, der Auszehrungsprozess hat zwei Seiten, eine Außenseite und eine Innenseite.
Also Sie würden nicht sagen, 1982 mit der Bonner Wende hat sich die FDP ihres sozialliberalen Flügels und damit auch der Bürgerrechtler entledigt. Da waren noch genügend eigentlich da, das hätte sie weitermachen können.
Das ist sicherlich eine für die FDP sehr schmerzhafte Zäsur. Aber man muss ja, wenn man das historisch betrachtet, noch eine Etappe zurückgehen. In die Zeit von 1969 bis 1972. Die FDP hat ja die Regierungsbeteiligung mit der SPD parteiintern bitter dadurch bezahlt, dass sie den nationalliberalen Flügel verloren hat. Also jene, die nicht alle teilweise auch noch in die nationalsozialistische Vergangenheit verstrickt waren. Das ist neben den Wirtschafts- und den Bürgerrechtsliberalen eine dritte durchaus nennenswerte Strömung in der damaligen FDP gewesen. Die kamen ihr durch die Beteiligung der Partei an der Politik der inneren Reformen und der neuen Ostpolitik abhanden. Das hat sie bereits geschwächt, wenn man bedenkt, dass sie bei den Bundestagswahlen dann darauf ja nur sehr knapp nochmal den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft hat. Und was dann 1982 mit der abermaligen Wende ausgelöst oder auch symbolisiert durch das sogenannte Lambsdorff-Papier, weg von der SPD, neuerlich hin zu den Unionsparteien, dann abermals passierte, diesmal dann der Abstrom eines größeren Teils der Sozialliberalen, das hat sie abermals geschwächt. Und wenn man das bis in die Gegenwart verlängert, wird man sagen dürfen, den bisherigen Gipfelpunkt hat die Parteiführung dadurch herbeigeführt, dass sie danach zwar auf der einen Seite die verbleibenden Bürgerrechtsliberalen nicht völlig dann isoliert hat. Sie braucht ja im Grunde genommen auch jeden, der gewissermaßen politisch laufen und krauchen kann.
Also Gerhard Baum und Frau Leutheusser-Schnarrenberger
genau, zum Beispiel. Genau, aber sie hat eben doch durch die Engführung durch die aus der Parteiführung heraus betriebene Engführung auf einen wirtschaftsliberalen Kurs. Das ist gewissermaßen die Zeitspanne, die von 1982 bis heute geht und durch Lambsdorff bis Westerwelle personalisiert ist. Damit hat sie im Grunde genommen die Verengung der Partei, was ihre Mitgliedschaft und auch was ihre Wählerbasis betrifft, auf die Spitze getrieben. Also summa summarum eine sich in den nachteiligen Wirkungen wechselseitige Verstärkung von parteiexternen und parteiinternen Effekten und Entscheidungen.
Aber der letzte Schritt, den Sie eben Engführung genannt haben, also das ist ja dann nicht die Spitze, sondern das ist ein Trichter, der steht auf der Spitze.
So kann man sagen, ja.
Dieser letzte Schritt, den hat sie selber gemacht, der steht das Westerwelle drauf, oder?
Das ist richtig. Und sie ist im Grunde genommen dann auch der Versuchung erlegen, durch die relativ günstige Situation, die ja eine Partei in der Opposition hat, um sich entsprechend zu profilieren, diesen Kurs zu beschreiten. Und der Wahlerfolg, der fulminante Wahlerfolg, der sich ja auch mit dem Namen Westerwelle und dem von ihm vertretenen Kurs verbindet und nicht nur durch ihn alleine personifiziert wird, der fulminante Wahlerfolg der letzten Bundestagswahlen schien der Partei in diesem Kurs ja zunächst recht zu geben.
Professor Eberhard Holtmann, Politikwissenschaftler an der Uni Halle-Wittenberg. Recht herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Hier kommt noch ein Gedicht. Dieses hier stammt von Justus Friedrich Wilhelm Zacharie und heißt Der Esel und der Hase.
Es wollten vor uralten Zeiten die Tiere mit den Vögeln streiten. Sie musterten ihr Kriegesheer. Ein alter und erfahrener Bär ward zu dem Feldzug General. Als dieser in der Kriegerzahl den Hasen und den Esel sah, sprach er zum Löwen: Diese da mag ich in der Armee nicht wissen. Wir können sie gar wohl vermissen. Sie würden uns doch nur entehren. Drum lass sie sich zum Teufel scheren. Der Tiere weiser König sprach: Herr General, etwas Gemach. So sehr sie ihren Zorn erhitzen, so sehr kann ich sie beide nützen. Wir brauchen zum Kurier den Hasen. Der Esel soll zum Treffen blasen, den Feind mit seiner Stimme erschrecken und unseren Kriegern Mut erwecken. Lasst den Geringen auch nicht müßig. Im Staat ist niemand überflüssig. So schlecht er sein mag von Natur, gebt ihm die rechte Stelle nur.
FDP fast 3%, Deutschland ohne Liberale, der Tag in HR2 Kultur. Machen wir mal einen kleinen Ausflug in ein Nachbarland, wo die Liberalen auch mitregieren. Naja, nicht gerade ein direkter Nachbar und auch noch eine Insel. Aber das mit den Liberalen, das stimmt. Und noch mehr passt zum Vergleichen bei den Liberalen in Großbritannien. Der Zustand der dortigen Liberaldemokraten ähnelt dem der Deutschen.
Was war er sympathisch, der junge Liberalenführer, so erfrischend anders, geradezu ein Antipolitiker.
Maybe this time we can do something differently. Maybe we can hope, we can believe that we, you know, we don't need to just do the same old politics.
Vielleicht können wir diesmal etwas anders machen. Hoffen, dass wir nicht die gleiche alte Politik machen, nicht nur Blau und Rot, Konservativ und Labour, die sich in der Regierung abwechseln. Nick Clegg trat als wirklicher Hoffnungsträger an und die Herzen des Publikums flogen ihm zu bei den Fernsehdebatten vor der Wahl im Mai. Ich bin so stolz auf die Werte, die unser Land so groß gemacht haben. Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Aber die traurige Wahrheit ist, dass die Regierungen der letzten Jahre unter den alten Parteien diese Werte vernachlässigt haben. Jubel, Begeisterung. Was für ein strahlender Held stand da aus der Öde der britischen Politiklandschaft auf. Der liberalen Führer wurde gar mit Präsident Obama verglichen. Vor allem junge Briten umlagerten Nick Clegg wie einen Popstar.
I became a fan of Liberal Democrats on Facebook.
Everything he comes across with, I sort of relate to.
Ich wurde Fan der Liberalen durch Facebook. In alles, was er sagt, damit kann ich was anfangen. Die Begeisterung schlug sich in einem Rekordwahlergebnis von 23% nieder, wobei das britische Wahlsystem dies dann nicht mit einer entsprechenden Zahl von Sitzen honorierte. Dennoch, die Konservativen verfehlten die eigene Mehrheit, eine Koalition musste gebildet werden und mit Begeisterung warf sich Nick Clegg in die neue Rolle als stellvertretender Regierungschef. Die Liberalen hatten seit Jahrzehnten hier nicht mehr mitregieren dürfen, ihre Freude schien grenzenlos. Anderthalb Jahre später aber hat sich das Bild geändert. Nick Clegg wird ausgebuht und bedroht, als er nach den jüngsten Ausschreitungen in Birmingham mit Anwohnern reden will. Im August wurde er schon in Schottland von einem Demonstranten mit blauer Farbe beworfen. Wohl kein Zufall, dass es blaue Farbe war, sagt die Nachrichtenmoderatorin. Im Internet heißt es bereits:
Was a protest against the Liberal Democrats going into coalition in Westminster and the cuts agenda that's being pursued.
Es war ein Protest gegen die Regierungskoalition der Liberalen mit den Konservativen und gegen die Sparpolitik, die Einschnitte. In den Umfragen hat sich die Zustimmung der Wähler inzwischen halbiert. Bei den Regionalwahlen werden die Liberalen regelmäßig abgestraft. Was ist da passiert? Nick Clegg fehlte einfach die politische Erfahrung, so sagen hiesige Kommentatoren. Er hat nicht verstanden, dass er in einer Koalition mit den Konservativen an die Wand gedrückt wird und ständig Kompromisse eingehen muss, die seine Anhänger als Verrat, Enttäuschung, Lüge betrachten. Dass seine Partei ihr eigenes Profil als eher linksliberale, bürgerrechtliche und sozialdenkende Kraft verlieren wird. Der erste große Sündenfall war die Zustimmung der Liberalen zur Verdreifachung der Studiengebühren auf 9.000 Pfund im Jahr. Dabei hatten sie im Wahlkampf geschworen,
First we would campaign against any lifting of the cap on tuition fees.
Sie würden das niemals, nie und nie tun, unter keinen Umständen. Und von da ab ging es bergab. Ob er sich entschuldigen wolle, weil er seine Versprechen gebrochen habe, muss sich Nick Clegg inzwischen von Fernsehmoderatoren fragen lassen.
And I genuinely mean this. Of course I regret, massively regret.
Natürlich bereue ich einfach in der Politik wie im Leben, wenn man was tun will. Sie bedauern oder entschuldigen sich. Ich bedauere in meinen Worten, bedauere wirklich. Das gilt für die Sparpolitik der Regierung und ihre sozialen Härten, für die Reform des Gesundheitswesens, die Schulpolitik und vieles mehr. Vom Löwen zum Bettvorleger, vom Adler zum Kanarienvogel im Käfig die Regierungskoalition. Dies war der schnellste und tiefste Absturz in der jüngeren britischen Parteiengeschichte. Die Liberalen verrieten innerhalb von Monaten ihre Prinzipien, brachen ihre Versprechen und keiner weiß inzwischen mehr, wofür sie stehen. Die Folgen werden für Nick Clegg und seine Partei wohl verheerend sein.
Irgendwie gleichen sich die Bilder. Barbara Wesel über den abgestürzten Helden der Liberalen in Großbritannien. Zurück jetzt zu unserem eigenen. Majid Sattar, Parlamentskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen in Berlin und Autor der Westerwelle-Biografie Und das bin ich. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben die Biografie eines Aufsteigers geschrieben, eines Politikers, der alles richtig zu machen schien. Das Buch ist 2009 erschienen und 2009 hat dann auch folgerichtig Guido Westerwelle einen Riesenwahlerfolg eingefahren. Und der ist dann ebenso schnell abgestürzt wie die Liberalen in Großbritannien, wie wir das eben gehört haben und wie das wirklich selten ist in der Geschichte politischer Parteien. Was hat Guido Westerwelle letztlich zum Ikarus gemacht?
Ich glaube, man kann ihm ja durchaus nachsagen, dass er in den Jahren nach 2003, 2004 sehr vieles erstmal richtig gemacht hat. Er hat eine am Boden liegende Partei aufgebaut zu einer dann in der Bundestagswahl 2009 fast 15% starken Partei. Aber er hat dazwischen eine Zeitenwende verpasst, nämlich die Weltfinanzkrise im Jahr 2008, die Politik in Deutschland und in der Welt verändert hat. Und sein Programm, das er schon in den 90er Jahren auf reine marktwirtschaftliche Ordnung und Steuersenkung und schlanker Staat und so weiter ausgerichtet hatte, passte einfach nicht mehr in die Zeit.
Das heißt, die Regierung, die gesamte Regierung war 2009 schon aus der Zeit gefallen.
Ja, also in gewisser Weise hier der Vergleich zu Nick Clegg, der ja bei Regierungsantritt sagte, er wolle nicht nur eine neue Regierung, sondern eine neue Art von Regierung. Das wollte auch Guido Westerwelle, der dachte, er sei jetzt der Wunschpartner Angela Merkels, die nun endlich so regieren könne, wie sie immer schon wollte und an der Seite der SPD in der Großen Koalition nicht konnte. Das war allerdings nicht der Fall. Angela Merkel hatte sich in den Jahren der Großen Koalition verändert, weil die Realitäten sich verändert hatten.
Nun haben Sie ja in Ihrem Buch mit Westerwelle auch einen neuen Typus Politiker dargestellt, der sehr, sehr extrovertiert ist, sehr nach außen geht, sehr aufs Marketing achtet, mit Guido Mobil herumfährt, Spaßpartei in den Container von Big Brother und so weiter. Ist jetzt mit dem Absturz der FDP, in Berlin nennt man die verbliebenen Herren da an der Spitze neuerdings ja auch Boygroup, ist da jetzt auch die Endzeit für diese Typen von Politiker gekommen?
Ja, also ich würde den Politikertypus der Westerwelles Generation nachfolgt nochmal von Westerwelles Generation unterscheiden. Die Charakteristika dieser Generation, die müssen sich erst noch zeigen. Ob die Generation Westerwelle jetzt schon am Ende ist, danach sieht es momentan ja nicht aus, denn in dem Machtkampf, der sich da in der Partei in den letzten Tagen dargeboten hat, hat momentan nicht Rösler die Nase vorne.
Aber auch nicht Westerwelle.
Das ist richtig, wobei er sich derzeit sicher fühlen kann. Rösler hat doch bewiesen, dass er offenbar nicht den Mumm hatte, den Westerwelle seinerzeit hatte, als er Gerhard stürzte. Er dachte, man könne einen Sturz herbeireden, aber man muss einen Sturz schon machen.
Hören Sie, wollen wir uns mal anhören, wie Herr Rösler über Herrn Westerwelle gesprochen hat? Ich meine, Sie kennen das, aber vielleicht nicht alle unsere Hörer. Wir hören es mal.
In außenpolitischen Fragen habe ich klar nochmals in der letzten Woche als Parteivorsitzender die Linie der FDP, der Liberalen, vorgegeben. Der Bundesaußenminister ist dieser Linie auch ebenso klar gefolgt. Deswegen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit für Diskussionen. Und ich halte deswegen auch die öffentliche Debatte in dieser Frage für beendet.
Also das ist doch schon wie ein Sturz, oder?
Naja, das Problem ist, dass er einen ohnehin schon geschwächten und außenpolitisch nicht akzeptierten Außenminister demütigt und, wie einige FDPler sagen, kastriert. Aber er stürzte nicht. Und unter dem Strich steht damit die FDP noch schlechter da. Und das hat sich Rösler nun selbst vorzuwerfen.
Das heißt,
wenn man jemanden...
Ja, bitte?
Nein, wenn man jemanden stürzen will, dann muss man ihn auch stürzen.
Das heißt, wenn das, was jetzt dann sich in Mecklenburg-Vorpommern ereignet hat, sich am nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag in Berlin wieder ereignet und die FDP wieder eine Wahlniederlage einfährt, dann heißt das noch nicht, was eigentlich die Spatzen jetzt schon von den Dächern gepfiffen haben, dass Westerwelle weg ist.
Ich glaube nicht. Also machttechnisch gesprochen hat Rösler den Fehler begangen, die Debatte über Westerwelle zu früh anzufangen, sodass es offenbar wurde, dass er einen Sündenbock für die Wahlniederlagen suchte. Hätte er das nicht thematisiert, hätte er die Berlinwahl abgewartet, wäre die Debatte doch von alleine auf Westerwelle hinausgelaufen und dann hätte er zuschlagen können.
So, und wer erneuert dann bitte die FDP, wenn es so weitergeht?
Ja, das ist eine Frage, die sich momentan viele in der FDP auch stellen, weil die Regierung, der Parteivorsitzende, der Neue, der angekündigt hatte, von nun an zu liefern, bislang eben nicht liefert. Im Gegenteil, die Situation in den Umfragen hat sich eher noch verschlechtert und momentan sieht es so aus, als sei Brüderle, der Fraktionsvorsitzende, das neue Kraftzentrum der FDP, mit solider Sacharbeit hat er die Fraktion einigermaßen geordnet, wie man jetzt auch in der Eurodebatte erlebt, wo die FDP doch etwas geordneter dasteht als die Unionsfraktion. Und er genießt auch die Anerkennung der Kanzlerin, die das durchaus zu schätzen weiß, dass er ein bisschen Ruhe in diese Regierung hineinträgt.
Also die alten Herren sind wieder gefragt. Marjit Satter, Parlamentskorrespondent der FAZ in Berlin, recht herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
FDP, fast 3% Deutschland ohne Liberale, Fragezeichen, der Tag in HR2 Kultur. Letztes Gedicht für heute über das, was man vermissen könnte, was wohl fehlen würde, noch einmal ein Fontane.
Heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, bin ich wieder aufgewacht. Ich setzte mich an den Frühstückstisch. Der Kaffee war warm, die Semmel war frisch. Ich habe die Morgenzeitung gelesen, es sind wieder Avancements gewesen. Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter. Es trabte wieder, es klingelte munter. Eine Schürze beim Schlechter hing über dem Stuhle. Kleine Mädchen gingen nach der Schule. Alles war freundlich, alles war nett. Aber wenn ich weiter geschlafen hätte und tät von alledem nichts wissen, würde es mir fehlen? Würde ich's vermissen?
Würde es mir fehlen, würde ich's vermissen, so hat Theodor Fontane sein Gedicht auch überschrieben. Und wir fragen uns, ob wir die Liberalen wohl vermissen würden, wenn sie denn aus allen Parlamenten verschwinden würden. Schauen wir mal in zwei Länder, in denen es liberale Parteien in unserem Sinne gar nicht gibt. Den Anfang macht das Land der Liberté, Frankreich. Anne-Christine Heckmann.
In Frankreich gibt es nur rechts und links. Die Liberalen haben keinen festen Platz in der Parteienlandschaft. Das hat mit dem Mehrheitswahlrecht zu tun. Spätestens in der Stichwahl müssen sich Lager bilden. Deshalb tendieren die kleineren Parteien der Mitte in Frankreich immer zu rechts oder links. Eine echte dritte Kraft gibt es nicht. Auch die liberal-christliche UDF, die der spätere französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing Ende der 70er gründete, schaffte es nicht, sich dauerhaft als Kraft der Mitte zu etablieren. Giscard arbeitete eng mit den Gaullisten und den Konservativen zusammen, denn der Präsident brauchte eine breite Mehrheit, auf die er sich stützen konnte. Seine Partei verschmolz mehr und mehr im rechten Lager und wurde schließlich aufgelöst. Der letzte Vorsitzende der UDF, François Bayrou, gründete 2007 eine neue liberal-konservative Partei, das Mouvement Démocrate, kurz MoDem. In der Liga der großen Parteien kann es bis heute allerdings nicht mitspielen. Im EU-Parlament sitzen die MoDem-Abgeordneten mit der deutschen FDP zusammen. Sie bilden eine Fraktion. Als Liberale wollen sich die Franzosen allerdings nicht verstehen. Sie sehen sich als Partei der Mitte. Denn der Begriff liberal ist in Frankreich negativ besetzt. Er entspricht nicht dem Ursprungsgedanken der Französischen Republik, in der die Loyalität gegenüber dem Staat dominiert. Liberalismus macht die Franzosen skeptisch. Typisch liberale Themen werden natürlich trotzdem besetzt. Kommunisten und Antikapitalisten setzen sich für mehr Bürgerrechte ein. Und um Wirtschaftsfragen kümmert sich der Präsident selbst. Sarkozy vertritt durchaus eine liberale Wirtschaftspolitik.
An Christine Heckmann war das aus Paris. Und wir gucken in ein ganz anderes Land, weit weg von uns, aber eigentlich ganz nah, in dem es auch keine liberale Partei gibt, die USA. Sabine Müller.
Wenn in den USA über die FDP geredet wird, was nicht oft vorkommt, aber es passiert gelegentlich, dann wird sie häufig als Germany's Libertarian Party bezeichnet. Und damit ist man gedanklich sofort bei der amerikanischen Libertarian Party, einer kleinen Partei, die im amerikanischen Zwei-Parteien-System keine Chance hat, wirklich national Einfluss zu nehmen, die aber über eine durchaus enthusiastische Anhängerschaft von etwa 200.000 registrierten Wählern verfügt und die auf lokaler Ebene auch einige hundert Amtsträger stellt. Libertarians favorisieren in der Wirtschaft das Laissez-faire, also einen weitgehend unregulierten Kapitalismus. Sie wollen auf politischer Ebene so wenig Staat wie möglich und sie stellen die individuellen Rechte des einzelnen Bürgers in den Mittelpunkt. Thematisch gibt es also viele Schnittmengen mit FDP-Positionen, aber insgesamt sind die Libertarians deutlich radikaler als die deutschen Liberalen und deshalb auch nicht wirklich vergleichbar, sagen viele. Bezeichnete man die Libertarians als liberal, wären sie übrigens tödlich beleidigt. Denn liberal bezeichnet in der amerikanischen Politik mittlerweile die politische Linke. Schaut man sich die FDP im Vergleich mit den beiden großen amerikanischen Parteien an, so stünde ein klassischer FDPler wirtschaftspolitisch den Republikanern näher. Was Bürgerrechte angeht, würde er sich bei den Demokraten wohler fühlen. Letztere bedienen übrigens auch eine klassische FDP-Klientel. Die Demokraten sind hier die Partei, die Anwälte glücklich macht.
Da fehlt eben die Scharnierpartei, die hat es bei uns ja mal gegeben, von der war ja schon die Rede. Und jetzt noch ein Land, in dem es keine liberale Partei mehr geben wird, die Bundesrepublik Deutschland. Nein, so weit sind wir noch nicht. Heribert Brandl, Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung in München, guten Tag.
Guten Tag und guten Abend.
Könnten wir denn demnächst so weit sein, dass die liberale Partei in Deutschland keine Rolle mehr spielt?
Nun ja, es gibt ja nicht nur eine liberale Partei, sondern zwei. Die Grünen sind ja eigentlich im gesamten Auftreten, in der Art und Weise ihres Klientels, in ihrem Programm eine liberale Partei. Die Grünen sind eine liberale, aufgeklärte, ja, ich will beinahe sagen, Volkspartei neuen Typuses. Insofern haben wir gegenwärtig zwei liberale Parteien in den Parlamenten. Eine davon floriert und eine vegetiert dahin.
Sie würden also das, was mal die FDP ausgemacht hat, Verfassungsliberalismus, also Bürgerrechte, die Rechte des Einzelnen, das würden Sie bei den Grünen verortet sehen?
Unter anderem auch. Es wird sehen, wie sich's vererbt, wenn die FDP wirklich eingeht. Aber die Tradition, die echte liberale Tradition, wie sie die FDP die ersten vier Jahrzehnte der Bundesrepublik verkörperte, die ist ohnehin verdorrt. Seitdem es in diesem Land kein Drei-Parteien-System, sondern erst ein Vier-Parteien-System und seit einiger Zeit ein Fünf-Parteien-System gibt. Seitdem kommt diese FDP nicht mehr in die Gänge und seitdem ist auch dieses Rechtsstaatsliberale immer weiter zurückgedrängt worden in der Partei. Unter Westerwelle war die FDP eine sehr, sehr wirtschaftsliberale Partei und ja, Gott, es war ja sogar so, dass diejenigen aus der alten FDP, die in Karlsruhe geklagt haben gegen Vorratsdatenspeicherung und viele andere Gesetze, in dieser Westerwelle FDP eher suspekt waren. Die Herren Hirsch und Baum wurden ja mit fast spitzen Fingern angefasst und ihre Klagen wurden nicht einmal in Presseerklärungen der FDP kundgetan. Das sagt ja eigentlich alles über die Rechtsstaatspartei FDP, die eigentlich in den letzten Jahren keine mehr war.
Aber als jetzt, ich will ein anderes Beispiel anführen, weil Sie hatten auch ein Beispiel angeführt, als jetzt gerade Pro Asyl in Frankfurt 25 Jahre alt wurde, da kam ein Glückwunschschreiben von der Bundesjustizministerin, die dann sagte, es ist gut, dass es euch Pro Asyl gibt, damit wir daran erinnert werden, dass wir nicht immer gute Politik machen.
Das ist
war sehr löblich und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und der Staatssekretär Max Stadler verwalten sozusagen die rechtsstaatsliberalen Restbestände in der Freien Demokratischen Partei. Und wenn ich mir das Standing von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger anschaue in dieser Partei, dann kann man nur sagen, in einer wirklich liberalen Partei wäre sie vielleicht längst Vorsitzende geworden. Dass sie da keine Chancen hat, sagt eigentlich viel aus über die gegenwärtige FDP.
Hans-Dietrich Genscher hat sich zu Wort gemeldet im Europadiskurs über die Vereinigten Staaten von Europa, über die jetzt ja viel in der Union gesprochen wird und auch in der SPD, und hat gesagt, natürlich sollen wir weiter bauen an einem solidarischen sozialen Europa, dass es gegen die Krise gelte aufzubauen.
Wunderbar, wenn das ein Altliberaler sagt, aber ich vermisse diese Töne in der heutigen jung geführten FDP. Wo ist die Debatte über Europa? Wo ist die Debatte, die ein Außenminister Westerwelle anregt? Wo sind die großen wirtschaftspolitischen Stellungnahmen in der Eurokrise? Wo ist die liberale Position, die Position der FDP in der Weltfinanzkrise? Auch die Wirtschaftskompetenz der FDP ist ja kaum noch vernehmbar. Man erlebt den Schatten einer jedem großen, kleinen Partei, und das ist eigentlich demokratisch traurig.
Also Heribert Prantl, der Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, sagt, in Zukunft möchte ich eigentlich gar keine Kommentare mehr über die FDP schreiben.
Man würde sich ehrlich freuen, wenn man etwas Positives schreiben könnte, wenn diese FDP sich wieder einen Schwung gäbe und wieder präsent wäre, aber sie ist es nicht mehr.
Und Sie sagen auch, wir brauchen sie auch eigentlich nicht mehr, jetzt habe ich so rausgehört.
So wie sie jetzt auftritt, brauchen wir sie nicht. Dann geht eine große Tradition, bricht ab, darum ist es traurig. Es ist um jede Partei traurig, die aus dem demokratischen Spektrum stammt und verschwindet. Aber so wie sie derzeit auftritt, brauchen wir sie nicht.
Herbert Prantl, der Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, recht herzlichen Dank nach München. Fast 3% FDP, Deutschland ohne Liberale. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, wenn Sie was versäumt haben. Den Tag zum Nachhören gibt es bei www.hr2kultur.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Den kriegen Sie dann jeden Tag per E-Mail und dann wissen Sie immer, welche Themen wir anpacken werden. Oder Sie gucken da bei Twitter, Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag, in einem Wort, der Tag. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwind.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist eine Stunde lang.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.